Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Deutschlandfunk Kultur. Am Dienstagmorgen, am Morgen des 1. Dezember. Und es gibt immer noch Optimisten, die glauben, noch in diesem Monat könnten die allerersten Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft werden. Ausgeschlossen ist es auch nicht. Inzwischen gibt es 4 Firmen, die einen Impfstoff entwickelt haben, der zu funktionieren scheint. Aber die logistischen Herausforderungen sind gigantisch. Und wenn die Impfungen tatsächlich noch in diesem Jahr beginnen, dann werden es erstmal sehr wenig Leute sein, die da geimpft werden, ausgewählte Gruppen. Und es wird lange dauern, ehe dann alle dran sind. Allerdings wollen auch nicht alle. Das habe ich vorhin schon gesagt. 49% der Deutschen sagen, zumindest jetzt, ganz am Anfang, will ich mich gar nicht impfen lassen. Und da stellen sich doch eine Menge Fragen und die wollen wir stellen. Und zwar der Medizinhistorikerin Karin Nolte. Sie ist Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Heidelberg. Schönen guten Morgen, Frau Nolte.
Guten Morgen.
Wir haben ja Krankheiten bzw. deren Erreger ausgerottet oder so zurückgedrängt, dass sie keine Gefahr mehr sind durch Impfungen. Hat es denn eigentlich früher diese heute sogenannten Impfgegner gar nicht gegeben?
Doch, früher hat es auch Impfgegner gegeben. Also ich würde sagen, dass Impfung und Impfgegnerschaft eigentlich untrennbar verbunden sind. Und zwar hat sich eine Impfgegnerbewegung in Deutschland formiert in dem Moment, wo es Impfpflicht gab, also Gesetze, die die Bevölkerung zur Impfung verpflichtet haben. Und also im 19. Jahrhundert hat sich in Deutschland dann schon eine Impfgegnerbewegung formiert.
Das heißt aber auch, Sie würden sagen, wenn heute die Politik ja sehr, sehr direkt und eindeutig sagt, es wird keine Impfpflicht geben im Zusammenhang mit Covid-19, dann ist das richtig historisch betrachtet?
Also historisch betrachtet kann man sagen, dass man daraus gelernt hat, dass eine Impfpflicht nicht dazu führt, dass ein großer Teil der Bevölkerung sich gerne impfen lässt. Also man kann sich ja auch einer Impfpflicht entziehen. Und also die Geschichte hat gezeigt, erstaunlicherweise, dass im Nationalsozialismus, das verwundert andererseits auch wiederum nicht, es gelungen ist, die Menschen im höchsten Maße zu Impfungen zu motivieren, eben durch eine ausgefeilte Propaganda, eine Impfkampagne, also damals bei Diphtherieimpfungen. Also da hat man es geschafft, dass 90% der Bevölkerung sich hat impfen lassen, also auf sogenannter freiwilliger Basis. Also das muss man natürlich in einem Staatssystem wie im Nationalsozialismus in Häkchen setzen.
Wenn wir jetzt mal über das Heute reden, es wird ja am Anfang so sein, einerseits manche sagen, ich will nicht, okay, das wird man natürlich akzeptieren, wenn es keine Pflicht gibt. Auf der anderen Seite wird es auch Leute geben, die sagen, hallo, hier, ich als Erster, und die kommen erstmal nicht dran. Es wird ja noch darüber diskutiert, wie da ausgewählt wird, Leute mit Vorerkrankungen, aber zum Beispiel auch bestimmte Berufsgruppen. Aber ist das aus Ihrer Sicht zum Beispiel ethisch vertretbar, zu sagen, ein gesunder Polizist wird früher geimpft als ein kranker Steuerberater?
Naja, aus ethischer Sicht ist das schon zu rechtfertigen, wenn man sozusagen auf das Wohl der Gemeinschaft schaut und dann sozusagen systemrelevante Berufe, also Menschen in systemrelevanten Berufen eher impft als junge, gesunde Menschen. Also ich denke, es wird nicht gegeneinander abzuwägen sein, weil man sowohl Menschen aus Risikogruppen impfen wird als erstes, als auch Menschen in systemrelevanten Berufen.
Aber wenn nun gerade die, wo wir sagen, bei denen wäre es besonders wichtig, sagen, ich will aber gar nicht, aus welchen Gründen auch immer, was macht man da? Also ich habe jetzt extra ein bisschen gewartet, weil natürlich im Zusammenhang mit der NS-Zeit der Begriff Propaganda gefallen ist. Propaganda, ja. Propaganda wollen wir nicht wieder haben, aber in der modernen Zeit auch mit Internet, wo man einerseits informieren kann, wo es andererseits auch Verschwörungstheorien gibt, was würden Sie so in Bezug auf Impfkampagne eigentlich im Moment empfehlen?
Also es gibt ja auch andere Beispiele erfolgreicher Impfkampagnen. Also denken Sie zurück an die Impfkampagne zur Impfung gegen Poliomyelitis, also Kinderlähmung. Da gibt es, also die Älteren unter uns erinnern sich ja noch an den Slogan, die sozusagen die Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist bitter oder hart. Das ist der Slogan gewesen. Ein sehr erfolgreiches Impfprogramm, mit dem sich also viele Eltern ihre Kinder haben gegen Poliomyelitis freiwillig impfen lassen. Also das war begleitet eben durch Plakatkampagnen, durch Fernsehspots und durch Flugblätter. Und das ist sehr geschickt gemacht gewesen, diese Kampagne. Und deshalb war die sehr erfolgreich. Also durch Information und Aufklärung, aber auch durch eine geschickte Kampagne.
falls das ein Test war, ja, ich bin alt genug, ich kann mich daran erinnern und ich bin auch geimpft worden. Aber ich sehe die Plakate jetzt vor mir, nachdem Sie das gesagt haben. Es gibt historische Parallelen. Mein Eindruck ist, aber ich frage Sie als Historikerin, in einem Punkt gibt es eigentlich gar keine Parallele. Können Sie sich je erinnern, nicht nur erinnern, auch schon Zeiten davor aus Ihrer Arbeit, dass die Erwartungen an eine Impfaktion mal so hoch waren wie im Moment? Weil es gibt ja Leute, die, und das ist leider Quatsch, muss man sagen, aber die ernsthaft erwarten, in ein paar Wochen ist damit Corona vorbei. Also gab es je einen Fall, wo man gedacht hat, eine Impfung ist quasi ein Hebel, den man umlegt und dann ist vorbei?
Nee, das glaube ich, also diese Situation gab es historisch gesehen nicht. Also ich denke, es gab sicherlich hohe Erwartungen damals an die Impfung gegen Diphtherie. Das war ja eine sehr grausame Krankheit, an der Kinder auch sehr grausam gestorben sind, sodass da die Entwicklung des Impfstoffes sozusagen dem etwas positiver entgegengesehen wurde als bei anderen Impfungen. Aber generell kann man sagen, dass diese Erwartung sozusagen auf eine Impfung und dann ist eine Pandemie vorbei, dass es da, glaube ich, keine vergleichbare historische Situation gibt. Weil bei den Influenza-Pandemien im 20. Jahrhundert, also der asiatischen Grippe in den 50er Jahren und der Hongkong-Grippe in 60er, 70er, also von 1968 bis 70, da gab es zwar das Angebot, sich impfen zu lassen, aber eben doch eine sehr große Impfskepsis in der Bevölkerung.
Mir geht gerade durch den Kopf, um noch einmal auf diese Zahl zurückzukommen, 51% wollen sich impfen lassen, 49% nicht. Die 49% sind nicht alle klassische Impfgegner oder gar Verschwörungstheoretiker, sondern viele sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil das jetzt so schnell ging. Verkürzte Zulassungsverfahren, es ist auch eine völlig, auch medizintechnisch gesehen, neue Art der Impfung. Das Wort Gentechnik fällt, haben alle sofort Angst. Wie war denn das eigentlich früher? Weil man muss doch immer, wenn man einen Impfstoff entwickelt hat, sich die Frage stellen, wenn wir zu genau kontrollieren und zu lange warten, dann sterben vielleicht Menschen zu einem Zeitpunkt, wo wir sie schon hätten retten können. Lassen wir aber einen Impfstoff zu schnell zu, dann sterben vielleicht deshalb Menschen, weil wir die Nebenwirkungen noch nicht im Griff haben. Wie entscheidet man sowas ethisch heute und wie war es früher?
Also früher, also man kann jetzt mal das Beispiel der Pockenimpfung nehmen, die durchaus auch nicht ungefährlich war, insofern als dass man mit dem Reichsimpfgesetz 1874 dann natürlich im großen Stil geimpft hat gegen Pocken und als man nicht genug Impfstoff hatte, dann sogenannte Überimpfungen gemacht hat von quasi den Impfpusteln eines Kindes, das Sekret übergeimpft hat zu einem anderen Kind und dadurch auch andere Krankheiten mit übertragen hat. Und es gab dann sozusagen Erkrankungen infolge dieser Impfung, was auch die Impfgegnerschaft dann natürlich genährt hat in der Zeit. Also das heißt, es war ein Impfverfahren, was nicht sicher war. Und da gibt es auch andere Beispiele in der Geschichte, die so eine Impfskepsis dann auch genährt haben. Und also heute, wenn man heute Ängste hat, dass möglicherweise mit diesem neuen Impfstoff Nebenwirkungen auftreten, die man noch nicht absehen kann, dann sind diese Ängste natürlich auch berechtigt, weil der Impfstoff ja noch nicht im Einsatz erprobt ist, sondern lediglich in einer klinischen Studie.
Aber man kann doch ethisch gesehen sowohl argumentieren, es ist unethisch, zu lang zu warten, aber man kann auch sagen, es ist unethisch, zu schnell anzufangen. Ich meine, wie entscheidet man das am Ende?
Also gut, in diesem Fall ist es ja so, dass es in Deutschland ein sehr strenges Verfahren, Prüfverfahren gibt, sodass es ethisch zu rechtfertigen ist, diesen Impfstoff dann einzusetzen, wenn er dann zugelassen ist auf dem bundesdeutschen Markt. Also das ist sozusagen das Kriterium. Da hat man ja ein sehr aufwendiges Prüfverfahren, was es deshalb ja auch gibt.
Karin Nolte im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin der Universität Heidelberg. Frau Nolte, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.